Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, öffne du unsere Herzen und Sinne, dass wir uns jetzt auf dich, auf dein Wort ausrichten. Berühr du uns und stärk du uns für die kommende Woche und schenk du, dass jeder mit einem guten Gedanken mit nach Hause gehen kann. Amen. Letzte Woche, der Vater. Anhand des Beispiels von David und Absalom, tief spannungsgeladenes Verhältnis. Und die kurze Predigtreihe, natürlich die Basis des Glaubensbekenntnisses. Ja, Vater, Sohn und Geist ergibt sich da irgendwie von allein. Deswegen heute natürlich dann der Sohn. Und Jesus, der Sohn, der längste Abschnitt in unserem Glaubensbekenntnis. Ich habe mir gedacht, bevor ich es euch vorlese, wir sprechen das jetzt einfach zusammen. Kriegt man hin, oder? So spontan. Irgendwie habe ich hier ein Echo. Machst du mich mal von den Monitoren, hier halt irgendwas ganz furchtbar. Ja, lade ich euch ein, aufzustehen und sprechen wir miteinander, bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Vielen Dank. Was wir hier bekennen, jetzt vor allem im zweiten Teil heute, ist das, was Jesus getan hat. Im Grunde genommen ist es so eine Art Lebenslauf. Und wenn man den jemand einfach so vorliest, dann sagt er eigentlich relativ wenig darüber aus, was das bedeutet. Wir wissen natürlich aus bei den meisten Sätzen, was dahinter steckt. Und was es für uns bedeutet. Aber ohne dieses Wissen ist es einfach nur ein Abriss über das Leben Jesu. In Johannes 17 gibt uns Jesus einen Ansatz, wo er uns sein Leben erklärt und seine Sendung und sein Verhältnis zum Vater zusammenfasst. Da heißt es, ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit sichtbar gemacht und alles getan, was du mir aufgetragen hast. Und ich liebe den nächsten Vers, weil der sagt so viel aus über das Herz Jesu und seine Sehnsucht nach dem Vater. Und nun, Vater, wenn ich wieder bei dir bin, dann schenk mir die Herrlichkeit, die ich bereits vor Erschaffung der Welt bei dir hatte. Da lernen wir ganz nebenbei noch was sehr Wichtiges. Jesus war schon immer da. Ebenso wie der Vater und der Geist. Bereits bevor überhaupt an die Welt gedacht war, war der Sohn. Und dann heißt es weiter, ich habe den Menschen gezeigt, wer du bist, und zwar allen, die du aus der Welt herausgerufen und mir anvertraut hast. Dir gehören sie schon immer und du hast sie mir gegeben. Sie haben sich deine Worte zu Herzen genommen und jetzt wissen sie, dass alles, was ich bekommen habe, von dir ist. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen weitergegeben. Sie haben deine Botschaft angenommen und wirklich erkannt, dass ich von dir hergekommen bin. Sie glauben daran, dass du mich gesandt hast. Aus dem Text wird deutlich, nichts von dem, was Jesus irgendwie tat, war aus ihm selbst heraus. Alles, was Jesus getan hat, war der Wille des Vaters. Der Sohn tut es im Gehorsam zum Willen seines Vaters. Und das ist ganz wesentlich in unserem Verständnis in Bezug auf den dreieinen Gott. Wir haben Vater, Sohn und Geist, doch keiner handelt unabhängig, denn Gott ist einer. Wir kommen da immer so an unsere Denkgrenzen. Es gibt ja die Erklärungen, es war im 4. Jahrhundert, war das ein Riesenstreit. Wie ist denn das jetzt mit dem Vater, dem Sohn und so weiter? Dann noch die Frage, ja, war Jesus eigentlich geboren oder ist er gezeugt? Und all das wurde damals diskutiert. Und da gibt es tolle Erklärungen, aber letztendlich lösen sie das Thema nicht auf, weil es sind immer menschliche Versuche, irgendwas Göttliches zu erklären. Jesus gibt uns einen Hinweis und sagt, der Gott ist Geist. Und du wirst immer mit menschlichen Bildern wirst du immer an deine Grenzen kommen. Wir können Gott nur verstehen, wie Gott ist, wenn er zu uns kommt und sich unserem menschlichen Denken und unserer menschlichen Vorstellung anpasst. Und deswegen wurde Jesus Mensch. Wie es im Text heißt, um Gottes Herrlichkeit sichtbar zu machen. Wie hat er das gemacht? Zum einen einfach durch sein Leben. Jesus begegnet Menschen. Wie begegnet er ihnen? Egal welche Geschichte ich lese, voller Liebe und Barmherzigkeit. Und es zeigt sich bei allen Menschen, denen er begegnet. Und im Grunde genommen sind es zwei Gruppen. Die erste Gruppe sind all diejenigen, die im Leben mal auf die Nase gefallen sind, die sich in den Wirren des Lebens verlaufen haben, sprich diejenigen, die wir landläufig als Sünder oder im Neuen Testament landläufig als Sünder bezeichnet werden. Und es sind erstaunlich viele. Aber nicht jeder, der als Sünder bezeichnet wird, ist ja automatisch oder wird automatisch ein Verbrecher, Räuber oder Dieb. Und die sich verlaufen haben, die treffen wir ganz normal im Alltag. Die treffen wir auf der Straße ebenso wie in der Politik und in der Wirtschaft und auch in der Gemeinde. Ein Beispiel aus der vergangenen Woche. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat in den Nachrichten. Es wurden 4 Verantwortliche für den Dieselskandal von VW verurteilt. 4 Jahre, 2 Jahre und dann noch 2x 2,5 Jahre auf Bewährung. Da wurden von VW Milliarden an Strafe gezahlt. Das kostete viele Leute die Arbeit. Und mein menschlicher Gerechtigkeitssinn, der sagt mir, die sind viel zu billig weggekommen. 4 Jahre Luxusgefängnis und dann wieder die Millionen auf dem Bankkonto. Konto leeren, an die auszahlen, die geschädigt wurden, beziehungsweise zurück an VW, ist er inzwischen bezahlt, soweit ich weiß. Das wäre doch gerecht, oder? Ich weiß nicht, wer mir da zustimmt, es gibt mit Sicherheit auch eine Menge andere Beispiele, die euch einfallen. Und ganz ehrlich, ich muss mir eingestehen, solche Gedanken und Gefühle habe ich in so einer Situation. Und ich behaupte, ich stehe damit nicht allein. Wage ich mal diese These. Jetzt ist es als Nachfolger Jesu aber wichtig, sich eine andere Frage zu stellen. Ich weiß nicht, wer dieses Armbändchen besitzt. WWJD. Gibt es hier drüben bei unserer Bücherstube zu kaufen. Ja, hier am mittleren Tisch, wo so frei, was heißt es? Was heißt's? What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Das ist doch die spannende Frage. Weil die Frage ist ja für mich aus der Bibel heraus, ja, wie ist eigentlich Jesus mit so einer Situation umgegangen, wie ist er Menschen begegnet? Ich glaube, wir sind uns mehrheitlich einig, dass diese Geschichte, VW, dieser Skandal, ich bleibe dabei, Betrug war. Und diese Leute waren anscheinend damit beteiligt, wie viele andere auch. Da läuft ja noch einiges. Die Bibel erzählt uns auch von so einem Betrüger. Der Mann hieß Zachäus, war von Beruf Zöllner. Zöllner sein ist kein Verbrechen. Auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt die beliebtesten waren, zumindest nicht bei etlichen Pharisäern. Aber als Zöllner sitzt du an deinem Stadttor, hast deine Listen, was wie zu verzollen ist, Lebensmittel 7%, Haushaltswaren 19% und Luxusgüter 25% des Wertes. Das hat alles seine Logik, das ist alles fair und gerecht, das füllt die Stadtkasse. Natürlich ist keiner was begeistert, wenn man was zahlen muss, aber letztendlich finanziert sich somit die Stadt durch diese Einfuhrzölle unter Zachäus und seine Mitzöllner werden davon entlohnt. Einfach eine ganz klare, saubere Sache. Jetzt hat Zachäus aber die Werte immer ein bisschen höher angesetzt als vom wahren Wert. Ja? Also wenn einer für 100 Schädel Lebensmittel eingeführt hat, was klar war, das ist ungefähr der Marktpreis, hat er halt 130 angesetzt. Das, was er mehr kassiert hat, hat er in die eigene Tasche geschoben. Er hat sich auch bestechen lassen, immer wieder mal ein bisschen getrickst, dass Geld in seine Taschen geflossen ist. Jetzt kommt Jesus zu ihm. Wenn man die Geschichte liest, macht Jesus ihm keine Vorwürfe. Er zerrt ihn auch nicht vor Gericht. Nein, Jesus kommt und sagt, hey, ich möchte heute mit dir essen. Stellt euch das mal vor. Die EKD-Ratsvorsitzende, die Frau Kirsten Fers, geht zu einem dieser VW-Menschen und sagt, ich möchte mal mit ihnen essen gehen. Und dann macht sie das, was Jesus garantiert auch gemacht hat. Sie erzählt vom Reich Gottes, sie erzählt von Jesus. Der Zachäus war durch die Begegnung mit Jesus so hingerissen, heute würde man sagen, so geflasht, dass er alles ausbreitet. Und dann kommt hier dieser Satz, den wahrscheinlich viele aus der Geschichte kennen, wen ich betrogen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Also dem, dem ich hier seinen Wert höher angesetzt habe, kassiert habe, ja, wo dann 5 Schägel in meine Tasche geflogen sind, dem gebe ich jetzt 20 zurück. Keiner zwingt ihn dazu. Ja, es steht nirgendwo, dass Jesus ihm das aufgetragen hat. Aus der Begegnung, aus der liebevollen Begegnung mit Jesus kommt er zu diesem Entschluss. Weil der Zachäus begreift, wer Jesus ist. Und deswegen war dieses Zeugnis vorher vom Ludwig so wertvoll, hier mit dem Manfred, mit dem Frontsänger von den Randfichten. Es ist eine Erkenntnis gewachsen und ich wusste, der Satz, den habe ich mir gemerkt von dir vorhin, ich wusste, ich muss mein Leben ändern. Und das erkennt der Zachäus hier auch. Wobei das Maß, das er da nimmt, gar nicht von ungefähr kommt. Das ist jetzt nicht willkürlich festgelegt, sagt, ich nehme jetzt mal das Vierfache. Nein, Zachäus kennt die Tora und dort heißt es, was er geraubt hat oder durch Erpressung gewonnen hat, alles muss er vollständig erstatten und noch ein Fünftel dazugeben. Das ist die eine Stelle. Die zweite, hat jemand ein Rind oder Schaf gestohlen und es geschlachtet oder verkauft, dann soll er für ein gestohlenes Rind 5 Rinder erstatten, für ein gestohlenes Schaf 4 Schafe. Wir sehen also, dieses Maß, was Zachäus nimmt, ist eigentlich schon ganz alt in der Tora verankert. Und ich habe mal nachgeschaut, Talmud und so weiter. Das war das, was die Rabbiner zur Zeit Jesu gepredigt haben. Ja, einfacher Diebstahl, gibt es ein Fünftel drauf, also 20% mehr. Bei wirklich Raub, Verkauf oder Zerstörung des Diebesgut, das 4- oder 5-fache an Rückerstattung. Das war das Maß, das da auch ein Richter verhängt hat. Und daran orientiert sich der Zachäus. Das Spannende bei Zachäus aber ist, und das Entscheidende ist, dass er das jetzt freiwillig tut. Es verurteilt ihn keiner. sondern er tut es, nachdem er Jesus begegnet ist. Und sagt, ah, beim Alten Testament, in der Tora, da steht was, das ist ein gutes Maß da drin, halte ich mich jetzt. Nicht jeder, der Jesus begegnet ist, hat so reagiert auf ihn. Ja, der eine ging traurig weg. Andere von 10 gehalten, kam nur einer überhaupt zurück und hat mal Dankeschön gesagt. Also wenn jetzt unsere, wenn wir den Gedanken von vorhin weiterdenken, wenn unsere Frau Vers zu diesem Manager geht, ihm von Jesus erzählt hat, dann ist es seine Entscheidung, wie er den Schaden wieder gut machen möchte und ob er sich auf Jesus einlässt. Das sind zwei verschiedene Dinge. Bei Zachäus hat sich da ganz viel bewegt. So reagiert Jesus auf jemanden, der sich im Leben verlaufen hat. Und vielleicht hast du ganz schnell jemand anderen da vor Augen. Und dann kannst du dich fragen, was würde Jesus in diesem Fall tun? Mich hat es persönlich getroffen, wo ich mir die Gedanken gemacht habe und gesagt, wie war eigentlich meine erste Reaktion, wo ich das hier Radio gehört habe. Und der Gedanke, nee, als Nachfolger Jesus sollte ich andere Gedanken haben. Und insgesamt begegnet Jesus so allen Menschen, die gescheitert sind im Leben und an der Gesellschaft. Voller Güte, voller Barmherzigkeit, voller Liebe. Denn was Jesus möchte, ist, die Menschen zur Umkehr zu bewegen. Ich habe ja gesagt, es sind zwei Gruppen. Die andere Gruppe sind diejenigen, die sich selbst für gerecht halten. Wir stopfen die normalerweise einfach in die Ecke Pharisäer und Schriftgelehrten. Also diejenigen, die sich auf dem richtigen Weg wähnen. Die Frommen seiner Zeit waren da besonders im Fokus. Und bei ihnen kommt Jesus mit Freundlichkeit nicht an. Weil das berührt sie gar nicht. Ihnen begegnet Jesus oft sehr hart, weil ihre Herzen hart sind. Und weil sie sich verfangen haben in dem Netz von Regeln und Gesetzen oder deren Interpretation, aber eben gar nicht immer unbedingt das lebten, was sie vorgaben zu leben. Der Bibellehrer Guido Baldes schreibt, Jesus ging mit den Pharisäern so hart ins Gericht, weil er ihnen so nahe stand, gerade theologisch. Jesus sagt es ja öfters, was die euch sagen, das tut, das ist schon richtig, was die sagen. Aber, und dann grenzt er ein, sagt aber, nehmt euch kein Beispiel, wie sie sich verhalten. Spannende Aussage. Aber Jesus redet mit den Pharisäern so hart, weil er auch sie gewinnen möchte. Hier ist Barmherzigkeit und Liebe Härte. So komisch das klingt. Ich habe das mal gelernt während meiner Studienzeit. War ziemlich am Anfang, erstes oder zweites Jahr, da war ich in Walsenhausen in der Schweiz. Ganz alte Bibelschule und da waren einige Studenten, die waren direkt von der Straße zur Bibelschule gekommen. Ja, zu Jesus gekommen, frei von Drogen. Und dann zack, auf die Bibelschule. Und da war ich mit einem im Zimmer. Der hat sich so ein Schatz gemacht, so ein Druck. Der ist rückfällig geworden. Und wir haben da, und ich war eben gerade in dieser Zeit da, und wir haben da gebetet wie wild, nachts durch Gebetsketten und so, wie man das halt so als frommer Mensch dann macht. 2 Stunden gebetet, dann nächste Gruppe und so, dass der frei wird und... Und irgendwann kam die Schulleitung, so noch 2, 3 Tagen, und hat gesagt, ganz wichtig, Leute, lasst nichts herumliegen, gebt ihm nichts und so weiter. Keine Unterstützung in keinster Form, also finanziell oder mit irgendwas, was man verkaufen kann, weil in seiner Sucht hat er keine Kontrolle. Und dann kam dieser Satz vom Schulleiter, ich weiß nur noch, wie er hieß, hier heißt Liebe Härte zeigen. Geblieben. Und das ist das, was Jesus tut mit den Frommen seiner Zeit, mit denen, die sich selbst für gerecht halten, weil er sie gewinnen. Weil im Grunde sind sie genauso verloren wie die erste Gruppe, nur die merken es nicht, weil sie sich für gerecht halten. Und Jesus konfrontiert so hart, und da halte ich es für wichtig, dass wir uns prüfen, dass wir unsere Herzen prüfen lassen, weil eins, sage ich euch, wäre total unschön. Wenn einer von uns am Himmelstor steht, rein will und sagt, was willst du hier, ich kenne dich gar nicht. Jesus ruft alle zur Umkehr. Denn es gilt damals und für alle Zeiten, wie Paulus es ausdrückt, es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Und es gilt für die, die sich verlaufen haben, genauso wie für die, die sich für gerecht halten, oder für die, auch für die, die sich voll zu Jesus zählen. Es ist keiner, der Gutes tut, auch kein einziger. Jesus zeigt uns die Herrlichkeit Gottes darin, wie er Menschen begegnet und versucht, sie zu gewinnen. Und er zeigt die Herrlichkeit Gottes durch seine Taten. Die Heilungen und Wunder, die Stellen, wo es heißt, und sie brachten viele Kranke zu ihm und er heilte sie alle. Und eben die Wundertaten. Es gibt eine herrliche Szene in The Chosen. Ihr wisst, dass ich Fan dieser Serie bin und die hoch und runter kurz. Speisung der 5000. Haben wir ein Bild vor Augen. Und es sind verschiedenste Kulturen und Angehörige verschiedenster Religionen da. Und dann kommen einige Pharisäer und erkundigen sich, was ist passiert, was ist hier los? Und ein Prater, also ein Heide, erzählt voller Begeisterung von einem Wunder, das er erlebt hat mit diesem Jesus. Die Reaktion des Pharisäers, was, der ist mit den Nicht-Juden? Und der Prater hebt bloß die Hände und sagt, ich erzähle ihm von einem Wunder Gottes und dass ich Gottes Wirken erlebt habe und der regt sich darüber auf, weil Jesus mit den falschen Leuten ist. Dieser Mann hat die Herrlichkeit Gottes erlebt, live und in Farbe. Der andere hat es nicht verstanden. Die eine oder andere Wundergeschichte mit Jesus hast du vielleicht im Kopf. Und alle diese besonderen Geschichten zeigt Jesus den Menschen die Macht und Herrlichkeit Gottes. Und das Dritte ist, Jesus zeigt uns die Herrlichkeit Gottes am Kreuz. Das ist schon irgendwie paradox, aber gerade im Leiden und Sterben Jesu am Kreuz wird Gottes Herrlichkeit sichtbar. Seine radikale Liebe zu uns, zu allen Menschen, seine selbstlose, bedingungslose Hingabe und die Vergebung, die jeder Mensch dadurch bekommen kann. Ich habe ihnen deine Herrlichkeit gezeigt, sagt Jesus. Das war die Aufgabe. In der Zeit, als er Mensch war, er tat alles, was Gott ihm aufgetragen hat. Und was sagt uns das jetzt über Gott bzw. den Vater? Das haben die Jünger auch gefragt. Ja, es ist ein relativ langer Abschnitt. Wenn ihr Zeit habt, nehmt euch mal die Zeit, Johannes 14 bis 17 am Stück durchzulesen. Das eine gehört alles zusammen. Jesus sagt in dieser langen Rede, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Wenn ihr mich wirklich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Ihr kennt ihn ja schon jetzt und habt ihn bereits gesehen. Da sitzen die Jünger, 12 an der Zahl, ganz, ganz viele Fragezeichen. Wovon redet er? Und einer traut sich zu fragen, in dem Fall Philippus, sagt, Herr, zeig uns den Vater. Jesus antwortet, sagt, jetzt bin ich schon so lange bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie also kannst du bitten, zeig uns den Vater? Was wir in Jesus sehen, das ist das Wesen Gottes. Jesus sieht, wer Jesus sieht, der sieht, was Gott wichtig ist, was ihm am Herzen liegt. Deswegen ist er ja Mensch geworden, damit er greifbar wird für uns. Und entschuldigt, damit viele selbstgebastelte Gottesvorstellungen beseitigt werden. Die Tragik in der Kirchengeschichte ist, dass man im Laufe der Jahre immer mehr aus den Gesetzen und Sichtweisen aus dem Alten Testament herausgenommen hat, in den kirchlichen Alltag integriert. Und somit oft Regeln und Verhaltenskodex vor dem Evangelium stehen. Auch Vorstellungen, wie Gott züchtigt und so weiter. Das wirst du bei Jesus nicht finden. Denn er hat die Anforderungen, die das Gesetz stellt, die hat er bereits erfüllt. Natürlich spricht Jesus vom Gericht und es wird kommen. Aber er greift nicht in unser Leben ein, um uns zu bestrafen, wenn wir unartig waren. Und wer jetzt um die Ecke kommt, ja, aber Israel, dann muss ich fragen, bist du Israel? Jesus sagt es immer wieder, dass Gott nicht so handelt. Wir haben aber immer ein Ja, das steht aber irgendwo. Aus meiner Sicht wurden Gedanken aus dem Alten Testament, beziehungsweise teilweise sind es, wenn man genau hinguckt, sogar heidnische Sichtweisen in unseren übernommen, um Menschen zu kontrollieren. Ja. Der Punkt ist, es steht nirgendwo da, dass du ständig fragen sollst, ja, ist, wenn irgendwas passiert in deinem Leben, was nicht so gut ist, wir hatten ja heute hier schon Beispiele, ja, ist das jetzt eine Strafe oder ein Zeichen Gottes? Will er mir damit was erzagen, will er mich damit erziehen? Ist diese Krankheit Strafe oder Erziehung? Ja, das bewirkt katastrophale Gottesbilder. Beziehungsweise solche Gedanken kommen aus katastrophalen Gottesbildern. Denn der Betroffene weiß nie, woran er ist. Und da ist schon mancher dran verzweifelt. Und im schlimmsten Fall hat er aufgegeben. Es gibt zu diesem Thema im Neuen Testament, in den Briefen, ein paar minimale Aussagen. Das meiste aber, was bei uns so floriert, sind selbstgebastelte Vorstellungen. Und wird völlig überhöht. Nicht zuletzt, weil es so hilfreich ist, wie ich sage es nochmal, um Menschen zu kontrollieren. Jesus ist anders. Er zeigt uns das Herz Gottes und das will, dass wir nicht verloren gehen. Es will, dass wir nicht in die Mühlen des Gerichts Gottes kommen. Jetzt kommt jemand und sagt, ja, wir dürfen aber nicht nur den lieben Gott verkündigen. Jesus verkündet die Liebe Gottes in Taten und Worten. Was anderes tut er nicht. Und er erklärt uns das auch. Ja, es gibt mehrere Stellen. Ich stelle euch vor, jetzt hier, Familienausflug, diesen Sonntag. Ja, hier, Familie Glock, Familie Zimmer, hier. Verschiedene Familien, ihr macht alle Familienausflug. Schöner Aussichtsturm. Dann bricht der Turm zusammen. 18 Menschen sind tot. Oh, das ist die Strafe Gottes, rufen die einige. Wird besonders gern benutzt, wenn es andere trifft. Was will Gott mir damit zeigen, fragt jemand. Das ist der Wille Gottes, so wirkt er in dieser Welt, meint ein Dritter. Jesus deutet dieses Ereignis nicht. Er fragt lediglich, ganz einfach, glaubt ihr wirklich, diese Menschen haben mehr gesündigt als andere? Erwischt. Jesus möchte, dass du Gott, dass du den Vater erkennst. Und das, sagt er, kannst du durch mich, den Sohn. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Der sieht Gott und das Herz Gottes, wie es ist. Das ist sein Anliegen. Das hat er uns vor Augen geführt. Das ist Gottes Herrlichkeit. Ich habe versucht, den zweiten Artikel vom Glaubensbekenntnis zu füllen, mit dem, wie es Jesus über sein Werk sagt. Ich hoffe, du kannst einen guten Gedanken daraus mitnehmen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns begegnest, face to face, von Mensch zu Mensch. Und dass wir aus den Beispielen und Geschichten, wie du mit Menschen umgehst, lernen können, was es für uns bedeutet. Jesus, hilf mir, hilf jedem von uns, dass wir uns an diesen Geschichten ausrichten, aufrichten und zu dir und zu deinem Herz hinwenden. Und dass wir immer mehr lernen, durch dich den Vater und die Liebe des Vaters zu sehen. Amen.